Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Manfred Götzke, einen schönen guten Morgen. Noch immer beliefern europäische Firmen die russische Kriegsmaschinerie über Umwege. Die EU wollte das mit einem neuen Sanktionspaket verbieten, aber der deutsche Kanzler Olaf Scholz war dagegen. Warum, das besprechen wir gleich. Außerdem blicken wir nach Portugal. Der ehemalige Premier Antonio Costa will einen Top-Job in Brüssel, was nicht ganz unumstritten ist. Und wir blicken nach Polen. Donald Tusk muss sich jetzt mit einem Defizitverfahren rumärgern, das seine Vorgänger verursacht haben. Lange Zeit hat der Westen gehofft, dass die Sanktionen gegen Russland schnell wirken und das Land bald pleite gehen würde. Doch das ist auch 2,5 Jahre nach Kriegsbeginn nicht eingetreten. Ganz im Gegenteil, das russische Staatsdefizit ist marginal. Dank Umstellung auf Kriegswirtschaft scheint die Wirtschaft sogar ganz gut zu laufen. Zum Teil auch wegen der Sanktionen. Vieles produzieren die Russen jetzt einfach selbst. Außerdem konnten die Sanktionen nicht verhindern, dass bis heute europäische Unternehmen über Umwege die russische Kriegsmaschinerie beliefern. Genau das sollte eigentlich ein neues Sanktionspaket von letzter Woche verhindern. Solche Unternehmen sollten belangt werden können. Doch mal wieder hat sich Deutschland dagegen gesperrt. Gesine Dornblüt ist unsere Russland-Expertin. Frau Dornblüt, was genau wollte die EU, was Olaf Scholz schließlich verhindert hat?
Bisher müssen EU-Unternehmen, wenn sie Lieferverträge mit Unternehmen in Drittstaaten abschließen, sicherstellen, dass diese Vertragspartner die Waren nicht weiter an Russland liefern. Dazu wird in der Regel eine sogenannte No-Russia-Klausel in die Verträge aufgenommen. Das betrifft vor allem kriegsrelevante Güter. Und die übrigen 26 EU-Staaten wollten jetzt, dass diese Regelung mit der No-Russia-Klausel auch auf Tochterunternehmen ausgeweitet wird, die sich außerhalb der EU befinden. Das hat die Bundesregierung abgelehnt mit dem Argument, der Aufwand sei zu hoch. Und jetzt hat man nur beschlossen, dass die EU-Kommission erstmal analysieren soll, welche Wirkung man überhaupt erzielen würde mit so einem Schritt.
Wie groß sind denn die Schlupflöcher? Also welche Umwege nutzen EU-Firmen oder deren Töchter, um Russland zu beliefern?
Das ist schwer zu beziffern, weil es verdeckt passiert und weil die Hersteller oft auch gar nicht nachvollziehen können, wohin ihre Kunden die Ware dann weiterverkaufen, gerade wenn das kleine Teile wie Mikrochips sind. Aber in der Ukraine werden in erbeuteten russischen Waffen und Trümmerteilen immer wieder westliche Komponenten gefunden, in Raketen, in Drohnen. Und Anfang des Jahres gab es einen Bericht aus dem Umfeld des ukrainischen Präsidialamts. Demnach haben westliche Unternehmen Russland in den ersten 10 Monaten des Jahres 2023 Komponenten für Waffen im Wert von fast 3 Milliarden US-Dollar bereitgestellt. Das ist die Rede von 250 Unternehmen, die aber eben Russland nicht direkt beliefern, sondern über Umwege, über Länder wie China, Kasachstan, Georgien oder Indien.
Beschlossen wurde in dem Paket, dass die Sanktionen auch LNG-Gas betreffen können. Könnte das eine entscheidende Wirkung haben?
Das ist ein bedeutsamer Schritt, denn das ist das erste Mal, dass die EU russisches Gas sanktioniert. Die Lieferungen zum Beispiel durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 hat ja Russland selbst eingestellt. Flüssiggas transportiert Russland bisher mit großen Tankern in Seehäfen in der EU. Dort wird es auf kleinere Tanker umgeladen und dann nach Asien und Afrika transportiert. Das wird jetzt verboten. Was kostet das Russland? Dazu habe ich verschiedene Zahlen gelesen, dass die Rede von 2 Milliarden Euro oder von 3 Milliarden Euro pro Jahr, die Russland nun entgehen. Das ist mehr als nichts, aber zum Vergleich, Russland darf weiter Flüssiggas in das EU-Netz einspeisen und damit nimmt Russland im Jahr rund 8 Milliarden Euro ein, also weit mehr, als ihm jetzt durch diesen Teil der Sanktionen entgehen.
Wie steht es denn überhaupt um Russlands Wirtschaft? Dieses Wachstum von mehr als 5% im ersten Quartal, das klingt ja erstmal beeindruckend.
Ja, aber dieses Wachstum ist eben vor allem auf massive staatliche Investitionen in die Rüstungsindustrie zurückzuführen. Zurzeit liegen diese Investitionen bei rund 6% des Bruttoinlandsprodukts. Und German Greef, der Chef der Sberbank, der größten Bank Russlands, hat kürzlich von einem primitiven Wachstumsmodell gesprochen, das eben nur der geopolitischen Lage, wie er das ausdrückte, also sprich dem Krieg zu verdanken ist. Und Fachleute warnen auch, dass dieses Wachstum in Russland nicht nachhaltig ist, denn die Wirtschaft ist schlichtweg überhitzt. Es gibt massive Probleme, es fehlen überall Arbeitskräfte, die Löhne sind massiv gestiegen, dadurch auch der Konsum, dadurch steigen die Preise, die Inflation liegt bei 8%. Und die Zentralbank versucht, das mit einem hohen Leitzins zu bekämpfen. Der ist jetzt schon bei 16%, also sehr hoch. Es wird erwartet, dass er nochmal angehoben wird auf 18%. Das würde dann bedeuten, dass Firmen weniger investieren. Und da findet dann das Wachstum seine Grenzen.
Ebenfalls letzte Woche hat Putin eine Steuerreform durchgesetzt. Die Steuer auf hohe Einkommen wurde erhöht, außerdem die Körperschaftssteuer für Unternehmen. Braucht Putin mehr Einnahmen für seinen Krieg?
Ja, auf jeden Fall. Er braucht alternative Quellen, wenn er das Niveau der Ausgaben für die Kriegsmaschinerie jedenfalls halten will. Das sind nämlich in diesem Jahr 2024 38% der Ausgaben aus dem Staatshaushalt, die in das Militär, den Geheimdienst, die Polizei gehen. Und dazu kommt, dass Putin in einer Rede zur Lage der Nation ganz viel versprochen hat, um die Bevölkerung bei Laune zu halten. Unter anderem diverse Unterstützungen für Familien von Soldaten. Und die Reserven Russlands, die schwinden. Es gibt einen Wohlfahrtsfonds, da hat Russland Ende 2023 ein Viertel des Vermögens rausgenommen, um das Haushaltsdefizit auszugleichen. Gazprom, das staatliche Gasunternehmen, hat kürzlich erstmals seit vielen Jahren Milliardenverluste gemacht, mehr als 6 Milliarden Euro in 2023. Das heißt, Putin braucht andere und mehr Quellen, um den Krieg langfristig zu finanzieren. Und Steuererhöhungen sind da ein Mittel.
Lassen wir uns doch kurz auf ein anderes Thema in Russland eingehen. Gestern gab es wieder einen Terroranschlag in der Kaukasusrepublik Dagestan. Was ist darüber bekannt?
Das fand am frühen Abend statt in zwei Städten, Machatschkala und Derbent. Bewaffnete haben orthodoxe Kirchen überfallen, eine Synagoge angezündet, Polizisten beschossen. Die Zahl der Toten ist noch unklar. Es ist von mindestens 15 Polizisten und mehreren Zivilisten die Rede, darunter ein Priester. Es gab dann einen Antiterroreinsatz, die Städte wurden abgeriegelt. Dieser Antiterroreinsatz ist aber mittlerweile aufgehoben.
Wer steckt mutmaßlich dahinter?
Es ist natürlich noch zu früh, da endgültige Aussagen zu treffen, aber russische Medien berichten, dass Einheimische beteiligt gewesen sein sollen, unter anderem die Söhne eines Lokalpolitikers. Es hat ja in Dagestan immer wieder Probleme gegeben mit islamistischen Kämpfern, mit Terroranschlägen. Im Herbst kam es zudem zu einem Überfall auf ein Flugzeug mit Reisenden aus Israel. Da hat ein antisemitischer Mob den Flugplatz gestürmt und auch insgesamt bleibt ja Russland im Fokus von Islamisten. Vor 3 Monaten gab es den Anschlag auf die Crocus City Hall in Moskau, auf dieses Veranstaltungszentrum mit mehr als 130 Toten. Es gab da ein Bekennerschreiben von einer Untergruppe des sogenannten Islamischen Staates. Und Russland hat damals versucht, die Ukraine verantwortlich zu machen, aber ohne jegliche Beweise.
Sagt unsere Russland-Expertin Gesine Dornblüt. Mit ihr sprach ich über das neue Sanktionspaket der EU sowie den Terroranschlag, der gestern in Dagestan verübt wurde. Dass Premierminister eines Landes nach dem Ende ihrer Amtszeit einen Top-Job in Brüssel ergattern, das ist nicht unüblich. Manchmal kann das sogar gelingen, nach einer krassen Wahlniederlage oder innenpolitischen Skandalen. Letzteres trifft auf den portugiesischen Ex-Premier Antonio Costa zu. Der ist wegen Korruptionsvorwürfen zurückgetreten, obwohl er selbst gar nicht für die Korruption verantwortlich war. Jetzt will der Sozialist Ratspräsident der Europäischen Union werden. Diesen EU-Posten beanspruchen nach der Europawahl ja die Sozialdemokraten für sich. Costa bekommt für die Ambition sogar Rückendeckung von seinem Nachfolger als portugiesischer Premier, dem konservativen Luís Montenegro. Nicht alle in Montenegros Partei sind damit so einverstanden. Thilo Wagner berichtet.
Der portugiesische Außenminister Paulo Rangel bestätigt, seine konservative Regierung hat in den vergangenen Wochen in Brüssel aktiv für einen ehemaligen innenpolitischen Widersacher geworben. Der Sozialist Antonio Costa will EU-Ratspräsident werden und dabei wollen ihn die Konservativen in Portugal unterstützen. In Fragen der Souveränität, der Verteidigungs- und der Außenpolitik hat es zwischen den Volksparteien in Portugal immer Verständigung gegeben. Es gibt laufende Kontakte zwischen den Parteien, um eine gemeinsame Position auf internationaler Ebene herauszuarbeiten. Das hat in den vergangenen 50 Jahren der portugiesischen Demokratie funktioniert. Und ich glaube, es gibt keinen Grund, das jetzt zu ändern. Ein wenig überraschend kommt das öffentliche Werben der Konservativen für den Sozialisten Costa dennoch. Seit den Parlamentswahlen und dem Regierungswechsel im März stehen in Lissabon die Zeichen zwischen den beiden Volksparteien eigentlich auf Konfrontation. Die konservative Minderheitsregierung verfügt lediglich über 80 von 230 Parlamentssitzen und hat damit nur 2 mehr als die Sozialisten. In Portugal gäbe es deshalb zurzeit praktisch 2 Regierungen, sagt der Europarechtler Francisco Pereira Coutinho von der Lissabonner Universität Nova School of Law. Die Regierung hat gesetzgebende Gewalt und kann Dekrete erlassen, aber die wichtigsten Gesetzesprojekte müssen durchs Parlament. Und hier werden nun die wichtigsten Gesetze von der Opposition verabschiedet, dank der Enthaltung der radikalen Rechtspartei Chega. Die Entwürfe der Regierung scheitern dann alle und die Gegenentwürfe der Sozialisten, also der größten Oppositionspartei, werden verabschiedet. Eine seltene Ausnahme ist nun ausgerechnet die Personalie Antonio Costa. Die Rechtspopulisten und Liberalen haben im Parlament zumindest indirekt viele Gesetze der Sozialisten unterstützt. Doch sie wollen es verhindern, dass der ehemalige Premierminister zum neuen EU-Ratspräsidenten ernannt wird. Costas Gegner verweisen auf die Korruptionsvorwürfe, die im November des vergangenen Jahres zu seinem Rücktritt geführt hatten. Gerade erst sind abgehörte Telefongespräche an die Medien geleakt worden, mit denen die Staatsanwaltschaft ihre Anklage gegen Costas ehemaligen Kabinettschef und andere Vertraute begründen will. Aber Costa selbst ist bislang keinerlei Fehlverhalten bei der Vergabe großer Investitionsprojekte nachgewiesen worden. Richter hatten die Staatsanwaltschaft dagegen wegen schwerer Prozessfehler deutlich kritisiert und nach einer Anhörung Costas Anfang Mai hat die Staatsanwaltschaft sogar darauf verzichtet, den Ex-Premier als Arguido zu benennen, eine juristische Figur im portugiesischen Strafrecht, die sich zwischen Beschuldigter und Zeuge bewegt. Für Rechtswissenschaftler Coutinho hat das auch eine politische Lesart. Man war anscheinend der Meinung, dass es unangemessen wäre, die politische Karriere von Antonio Costa auf Eis zu legen, bis dieser Prozess abgeschlossen ist. Denn das kann in Portugal ein Jahrzehnt lang dauern. Da also nichts Substanzielles gegen ihn vorliegt, werden die Verdächtigungen letztlich wenig Einfluss auf diese Kandidatur haben. Aber natürlich könnte es sein, dass EU-Staaten, die einen anderen Kandidaten unterstützen, diese Verdächtigungen als Vorwand nehmen. Costa selbst hat aus seinem Wunsch, ein internationales Amt zu bekleiden, nie einen Hehl gemacht. Er würde damit auch in die Fußstapfen seines politischen Ziehvaters Antonio Guterres treten, der nach seiner Zeit als portugiesischer Regierungschef UN-Generalsekretär wurde.
Ursula von der Leyen soll wieder Kommissionspräsidentin werden, Kaja Kallas Außenbeauftragte und Antonio Costa Ratspräsident. Thilo Wagner berichtete über den letzten Posten im EU-Personalreigen. Die polnische Regierung unter Donald Tusk hat ein schweres Erbe von der rechtspopulistischen PiS übernommen. Während Tusk noch dabei ist, den Rechtsstaat wiederherzustellen, kommt jetzt auch noch Ungemach aus Brüssel. Weil die PiS großzügig auf Schulden ihre sozialpolitischen Projekte umgesetzt hat, hat Tusk jetzt ein Defizitverfahren der EU am Hals. Für ihn könnte sich das ein Dilemma wiederholen, das es nach der ersten PiS-Regierung vor 20 Jahren gab. Auch damals hat die PiS ihre Projekte auf Pump finanziert. Auch damals gab es nach dem Regierungswechsel ein Defizitverfahren. Donald Tusk ordnete einen Sparkurs an und hat der PiS damit die Wiederwahl erleichtert. Genau das könnte jetzt wieder passieren, wie Martin Adam berichtet.
Es dauert nicht lang, bis sich die PiS zu Wort meldet. Bei TikTok. Mariusz Błaszczak, ehemals Verteidigungsminister der bis Dezember regierenden nationalpopulistischen PiS-Partei, erklärt, mit dem liberalen Premierminister Donald Tusk werde das Geld knapp. Dokumente aus dem Finanzministerium zeigen, dass Tusks Haushaltsloch, das Defizit der öffentlichen Finanzen, tödlich ist für die Portemonnaies der Polen. Und gleich wird Donald Tusk umschalten auf Geld gibt es nicht und Geld wird es nicht geben. Tatsächlich hat die Regierung Tusk ein Problem geerbt. Die EU-Kommission hat Mitte Juni angekündigt, ein Defizitverfahren gegen Polen einzuleiten. Das tut sie, wenn die Schulden eines Mitgliedslandes 60% der Wirtschaftsleistung übersteigen und oder wenn das Haushaltsdefizit in einem Jahr bei mehr als 3% der Wirtschaftsleistung liegt. Polens Haushaltsdefizit lag bei 5,1%. Allerdings 2023, in einem Jahr also, in dem bis Dezember die PiS regiert hat. Die hatte 2015, nach Jahren des harten Sparens, die Regierung von Donald Tusks Partei übernommen und Ausgaben versprochen. Kindergeld, Zusatzrenten, Mindestlohn, enorme Rüstungsinvestitionen, vieles davon intransparent aus Sonderhaushalten finanziert, ohne dass der wahre Schuldenstand erkennbar gewesen wäre. Dass jetzt, nach dem Regierungswechsel und einem Kassensturz, die Lage desaströs ist, überrascht in Polen kaum, sagt Ludwik Kotecki vom Nationalen Rat für Finanzpolitik. Ich spreche seit mindestens einem Jahr davon, dass diese Prozedur kommt. Das ist keine Neuigkeit. Es gab auch keine Reaktionen darauf auf dem Markt. In unserem Fall, also bei einem Land, dessen Gesamtverschuldung unter 60% liegt, ist die Prozedur auch milde. Das Haushaltsdefizit ist zu hoch, die Gesamtverschuldung aber okay. Die Haushalte der nächsten Jahre müssen also sparsamer ausfallen. Ohnehin liegen die Steuereinnahmen durch Inflation und Krieg in der Ukraine auch im laufenden Jahr deutlich unter den Erwartungen. Nur Tusk wurde auch gewählt für das Versprechen, all die Ausgabenprogramme der PiS weiterzuführen und sogar auszubauen. Er hat also ein Problem, sagt Anna Wicha von der Arbeitgeberorganisation HR Forum. Das Problem ist weniger das Defizitverfahren als die Kommunikation, die damit verbunden ist. In der Zeit der früheren Regierung von Donald Tusk gab es nur eine Botschaft an die Gesellschaft. Geld gibt es nicht und wird es nicht geben. Später hatten wir 8 Jahre lang ein Komfortleben, denn es gab Geld und niemand hat darüber gesprochen, dass es ausgehen könnte. Jetzt kommt die neue Koalition und wieder könnte die Botschaft sein, wir müssen die Gürtel enger schnallen. Und mit einem möchte Donald Tusk auf gar keinen Fall wieder assoziiert werden, mit Gürtel enger schnallen. Denn das hat er schon beim letzten Mal der PiS an die Macht verholfen.
Polens Premier Donald Tusk hat ein Problem wegen eines Defizitsverfahrens aus Brüssel, das seine Vorgänger verursacht haben, kann er nicht so locker haushalten wie seine Vorgänger. Martin Adam berichtete. Und das war Europa heute mit Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören und Ihnen einen guten Start in die neue Woche.